bin jetzt verbunden mit Stefan Küper von German Watch. Erstmal Servus.
Hallo.
Es geht um den Erdüberlastungstag, der im Grunde genommen bereits am Montag gewesen ist. Genauer gesagt, da war der deutsche Erdüberlastungstag, denn jedes Land hat so ein bisschen einen anderen Erdüberlastungstag. Und da frage ich mich natürlich, was ist dieser Erdüberlastungstag denn tatsächlich? Was versteht man darunter?
Der Erdüberlastungstag ist allgemein eigentlich der Tag, an dem wir die gesamten ökologischen, nachhaltig nutzbaren Ressourcen eines Jahres verbraucht haben. Und da jedes Land einen anderen Verbrauch hat, dieser natürlichen Ressourcen, kommt jedes Land auf einen anderen Tag. Das haben wir gerade schon gesagt, in Deutschland ist schon am Montag dieser Woche dieser Tag erreicht worden. Und so gibt es eben Erdüberlastungstage, die man für die einzelnen Länder berechnen kann. Und es gibt eben auch einen globalen Erdüberlastungstag, an dem eben dann weltweit dieser Tag erreicht ist. Der ist erst später im Jahr.
Das heißt, es ist so ähnlich wie Wasser oder Wasservorräte, da regnet es ab und dann bildet sich irgendwas in der Erde. Und wenn ich zu viel rausnehme, dann habe ich irgendwann mal nichts mehr, sondern große Dürre. Und wenn ich eben weniger rausnehme, als es dazu regnet, dann kann immer noch ein bisschen was zum Meer hin abfließen.
Ja, genau. Oder anders gesagt, wir haben eben ein bestimmte, also oder die Erde hat einen bestimmten Vorrat an nutzbaren Ressourcen, die die Menschen halt nutzen. Das zieht sich über alle möglichen Bereiche. Also da geht es um Land, da geht es um Wasser, da geht es um Lebewesen natürlich auch. Und die Erde hat auch nur ein bestimmtes Maß, ein bestimmtes Vorrat, an dem sie Emissionen und Abfälle, die eben entstehen, aufnehmen kann. Und wenn das nachhaltig geschehen soll, dann dürften wir eigentlich immer im Laufe eines Jahres nur so viel verbrauchen, wie eben im gleichen Zeitraum auch sich regenerieren kann. Und das passiert eben nicht, denn die Erde wird übernutzt. Also wir nutzen jedes Jahr viel, viel mehr, als es eigentlich passieren dürfte und eben belasten die Erde auch über Gebühr mit Emissionen und Abfällen. Und dann haben wir eben einen Tag im Jahr, an dem wir sagen müssen, eigentlich dürfen wir ab jetzt für den Rest des Jahres überhaupt nichts mehr verbrauchen. Wenn wir es dennoch tun, und natürlich tun wir das weiterhin, dann legen wir im Grunde auf Pump. Und die Zeche, die dann später mal gezahlt werden muss, die zahlen andere, nämlich vor allem die folgenden Generationen. Denn natürlich hat diese Überlastung Konsequenzen, mit denen nach uns kommende Generationen irgendwie fertig werden müssen. Und wenn es jetzt um diesen nationalen Überlastungstag geht, also zum Beispiel den deutschen Überlastungstag, zahlen vor allem die Zeche auch die Menschen im globalen Süden. Denn die konsumieren und verbrauchen sehr viel weniger als wir. Und wir nehmen ihnen praktisch etwas weg, indem wir einfach sagen, okay, wir verbrauchen mehr und ihr könnt eben nur weniger verbrauchen.
Aber im Grunde genommen, wenn die sehr viel weniger verbrauchen würden, dann könnten wir durchaus von denen ein bisschen leben. Oder ich will es anders ausdrücken, wir haben einen Planeten und alle Menschen verbrauchen auf diesem Planeten irgendwas. Ist es denn so, dass wir einen Weltüberlastungstag haben, dass praktischerweise wir alle zusammen zu viel von der Welt verbrauchen? Oder könnte man sagen, okay, die einen, die in der Stadt wohnen, können ein bisschen mehr verbrauchen, weil sie ja in der Stadt wohnen. Das heißt, sie führen einfach vom Land her was ein.
Nee, das geht eben leider nicht, weil wir insgesamt global viel zu viel verbrauchen. Im Moment wäre es so, also bei dem jetzigen Verbrauch, den wir weltweit haben, dass wir eigentlich 1,7 Erden bräuchten, um das, was wir verbrauchen und was wir eben an Emissionen in die Welt abgeben, wirklich nachhaltig aufnehmen zu können. Und das heißt, dieser globale Erdüberlastungstag, der war im vergangenen Jahr zum Beispiel der 8. August. Und auch in diesem Jahr wird er wieder im August erwartet. Bei beiden Erdüberlastungstagen, sowohl diesem globalen als auch dem deutschen Erdüberlastungstag, ist der Trend allerdings der gleiche, und zwar ein schlechter. Bei beiden Überlastungstagen ist es so, dass der Überlastungstag in den vergangenen Jahren zumindest immer ein paar Tage früher im folgenden Jahr kam. Das heißt also, die Überlastung nimmt noch weiter zu statt ab.
Was heißt es dann im Konkreten? Das heißt, am 31. Dezember wäre absolut Schluss, oder andersrum ausgedrückt, am 1. Januar eigentlich, wenn der Weltüberlastungstag immer weiter nach vorne rückt, oder kippt es irgendwann mal zwischendrin, dass die Erde praktisch nicht mehr bewohnbar wäre?
Ja, das kann man nicht genau sagen, ob die Erde irgendwann nicht mehr bewohnbar ist. Es ist natürlich immer so, dass so eine Übernutzung sehr negative Folgen hat. Das sieht man ja heute schon. Wir haben in Deutschland zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Industrienationen das Problem mit viel zu viel Nitrat in den Böden, die eben das Grundwasser massiv belasten, vor allem durch die eben massive Tierhaltung und die Einwirkungen, die durch die Landwirtschaft entstehen. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Bereiche. Ich meine, der Klimawandel ist eben auch ein sehr prominentes Beispiel. Die Emissionen, die halt natürlich auch massive Folgen haben durch die Erderwärmung, und zwar weltweit. Das heißt, ob die Erde irgendwann nicht mehr bewohnbar ist, ist eine Frage, die man sicherlich nicht beantworten kann. Aber was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall dieser Trend erstmal gestoppt und umgedreht werden muss. Das heißt, wir müssen sowohl weltweit als auch in den einzelnen Ländern eben dazu kommen, dass der Ressourcenverbrauch und dass der Emissionsausstoß abnimmt und die Industrienationen, allen voran unter anderem eben auch Deutschland, müssten eigentlich vorangehen, denn die haben den höchsten Verbrauch. Ich hatte ja gerade gesagt, weltweit sind wir ungefähr bei 1,7 Erden, die wir eigentlich bräuchten. Deutschland bräuchte im Moment sogar 3,2 Erden. Also wenn alle Menschen weltweit so leben und wirtschaften würden wie wir hier in Deutschland, dann bräuchten wir 3,2 Erden, um nachhaltig leben zu können. Und das haben wir logischerweise nicht.
Das heißt, der Norden verbraucht im Prinzip mehr. Unter Norden verstehe ich dann auch Nordamerika, Europa, Asien und der Süden im Prinzip weniger. Oder sehe ich das falsch?
Nee, genau. Grob kann man das so sagen. Die Industrienationen weltweit, die verbrauchen sehr viel. Die USA zum Beispiel liegen noch über dem Verbrauch Deutschlands. Die liegen ungefähr bei 5 Erden, die sie bräuchten, wenn alle so leben würden wie die Menschen in den Vereinigten Staaten. Die anderen Industrienationen liegen eben auch in einem viel zu hohen Bereich. Und ja, die großen Schwellenländer, diejenigen, die schon ein großes Wachstum hinter sich haben, wie zum Beispiel China, verbrauchen natürlich auch jedes Jahr mehr. Also China zum Beispiel liegt jetzt im Moment bei einem Verbrauch von 2,1 Erden. Also man bräuchte 2,1 Erden, wenn alle Menschen weltweit so leben würden wie die Menschen in China.
Was Spezielleres, wenn man jetzt hingeht und hier von Deutschland spricht, dann ist ja Deutschland natürlich nicht irgendwo homogen, sondern der eine verbraucht ein bisschen mehr, der andere auch ein bisschen weniger. Ich kann mir vorstellen, dass ein Hartz-IV-Empfänger, der mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, etwas weniger verbraucht als ein Multimillionär, der sich mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen lässt. Wie kann man das sehen?
Ja, das ist eindeutig so. Das ist richtig, dass der Ressourcenverbrauch natürlich vom Lebens- und Konsumstil abhängt. Und der Lebens- und Konsumstil eines Menschen, der sehr vermögend ist oder sehr viel verdient, ist natürlich deutlich ressourcenfressender als der eines Menschen, der nur wenig zur Verfügung hat. Konkreter kann man das zum Beispiel sagen, wenn Sie sich die Emissionen weltweit betrachten. Da gibt es klare Studien zu, die belegen, dass die reichsten und vermögendsten 10% der Menschen weltweit ungefähr für die Hälfte der Emissionen weltweit verantwortlich sind. Also 10% der Menschen verursachen 50% der Emissionen weltweit. Und auf der anderen Seite die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, also die ärmeren 50%, sind nur für ungefähr 10% der Emissionen verantwortlich. Also da können Sie ganz klar sehen, dass sowas mit der Frage, wie reich ist jemand, eindeutig zusammenhängt, ja.
Wie ist es dann für Deutschland? Das heißt, wenn Deutschland tatsächlich sagt, wir wollen nicht die Erde einmal verbrauchen oder sonst sowas, sondern wir wollen, sagen wir mal, Deutschland einmal verbrauchen, wir wollen uns mal auf Deutschland beschränken, wie müsste ich dann hier leben? Das heißt, müsste ich dann Fahrrad fahren oder könnte ich mir zumindest einen Mofa leisten oder sogar ja irgendwas Größeres?
Ja, das setzt sich ja aus ganz vielen Komponenten zusammen. Also es muss bestimmt nicht jeder Fahrrad fahren, um zu sagen, ich lebe jetzt nachhaltig. Aber natürlich kann jeder seinen eigenen Konsumstil und Lebensstil einmal überdenken. Das fängt bei ganz einfachen Fragen an, wie der, wann ich eben ein neues Produkt brauche oder was ich wirklich für meinen Konsum brauche und was eigentlich nur Dinge sind, die man eigentlich nicht wirklich verwenden müsste. Das geht weiter zum Beispiel den Fleischkonsum. Natürlich ist es gut, wenn man den Fleischkonsum reduziert oder vielleicht sogar auf Null setzt, weil Fleischkonsum ganz viele vielfältige negative Auswirkungen hat, was Nachhaltigkeit betrifft. Es geht weiter über die Frage zum Beispiel, wie verreise ich? Also die Flugreise ist mit Abstand der am wenigsten nachhaltige Weg zu verreisen. Also Flugreisen sind um ein Vielfaches schädlicher, auch was den Emissionsausstoß zum Beispiel betrifft, als Reisen mit dem Auto und erst recht mit dem Zug oder mit dem Bus oder gar mit dem Fahrrad. Das ist natürlich viel, viel klimaschonender. Und solche Dinge kann man überdenken. Aber was auf der anderen Seite mindestens genauso wichtig ist, es reicht eigentlich nicht, wenn man nur bei sich anfängt. Das kann man machen, das ist auch gut, wenn man es macht, aber das erzeugt nicht die Breitenwirkung, die wir eigentlich bräuchten. Das heißt, viel wichtiger ist, dass jeder Einzelne sagt, okay, ich mache was für mich, aber vor allem versuche ich auch mitzuwirken, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verändern, damit eben mehr Menschen sich ähnlich verhalten. Und das kann man sowohl im kleinen Kreis tun, das kann man anfangen, was weiß ich, im eigenen Verein, in der eigenen Bürgerinitiative oder im eigenen Betrieb, indem man sagt, wir gucken jetzt mal, wie schaffen wir eigentlich an, wie ernähren wir uns, was konsumieren wir und wie können wir so etwas nachhaltiger beschaffen? Können wir zum Beispiel regional einkaufen, können wir biologisch einkaufen etc.? Oder ich versuche es eben auch auf der größeren politischen Ebene, indem ich zum Beispiel mich in einer Partei engagiere oder wie und eben Druck ausübe auf die Politik, dass Veränderungen eintreten, die sagen, okay, wir brauchen eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, den wir haben.
Sind das nicht ein bisschen Utopien? Ich will mal eine Partei nennen, die versucht hat, den Veggie-Tag einzuführen und dann erstmal Schiffbruch erlitten hat. Das heißt, wobei Veggie-Tag natürlich nur ein Punkt ist, welche Utopien müsste man da entwickeln, dass man sagen kann, okay, wir leben nicht mehr super gut, wobei vielleicht super gut auch mit großem Fragezeichen zu versehen ist, sondern einfach nur noch gut und wir lassen leben.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Also es ist immer natürlich schwierig, wenn man Menschen davon überzeugen will, etwas zu tun, indem man irgendwie mit Verboten oder mit Vorschriften kommt. Ich glaube, das muss man aber auch gar nicht. Man müsste eigentlich die Rahmenbedingungen so verändern, dass die Menschen von sich aus sagen, ja, ich sehe einen Sinn darin, mich anders zu verhalten. Und ich sehe auch keinen Luxus- oder Wohlstandsdefizit darin. Also ein Beispiel zum Beispiel ist das, was man in der Wissenschaft als schiefe Ebene bezeichnet. Das bedeutet, dass jemand praktisch sehr viel kraxeln muss, um sich nachhaltig zu verhalten. Das fängt bei den Preisen an. Wenn Sie versuchen, biologisch einzukaufen oder wenn Sie irgendwie nachhaltigere Produkte einkaufen müssen, müssen Sie in der Regel mehr dafür bezahlen als für das konventionelle Produkt. Obwohl ja das konventionelle Produkt nicht billiger eigentlich in der Herstellung wäre, wenn man die externen Kosten dazu rechnet. Also wenn man mit einrechnet, was alles zerstört wird, dadurch, dass dieses Produkt so entstanden ist, wie es eben entstanden ist. Das heißt, da müsste man anfangen. Man muss halt zusehen, dass man diese Kosten, die der Gesellschaft einfach aufgebürdet werden, in den nachfolgenden Generationen, die sich nicht wehren können, weil sie noch gar nicht auf der Welt sind, dass man diese Kosten wirklich in das Produkt mit reinbekommt und dass es eben am Ende nicht mehr teurer ist, sich nachhaltig zu verhalten, sondern dass man eben auch ökonomisch, also aus rein wirtschaftlichen Kalkül sagen kann, ja, ich möchte mich nachhaltiger verhalten, ich möchte das bessere Produkt kaufen, weil es eben sich auch für mich wirtschaftlich lohnt. Und das sind eben Dinge, die kann man durch das eigene Verhalten zwar auch ein Stück weit voranbringen, weil man sich sagen kann, ich kaufe einfach das nachhaltige Produkt, weil ich es wichtig finde, aber man muss eben vor allem auch die Rahmenbedingungen ändern, damit das eine Breitenwirkung entfaltet. Und den Veggie Day, den Sie gerade erwähnt haben, ja, das ist halt immer die Frage, wie es überkommt bei den Menschen. Wenn die Menschen den Eindruck haben, da will mir jemand vorschreiben, dass ich mindestens einmal die Woche mich vegetarisch ernähre, ja, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ich möchte aber nicht, dass mir das vorgeschrieben wird.
Noch eine andere Frage, beziehungsweise um ganz nochmal an den Ursprung zurückzukommen, seit wann überlasten wir die Erde?
Das ist ungefähr global gesehen so ungefähr seit den 80er Jahren so. Also ein Beispiel zum Beispiel im Jahr 2000 war der globale Erdüberlastungstag noch am 1. Oktober und im vergangenen Jahr 2016 war er am 8. August. Da kann man sehr sehen, wie stark diese Überlastung zugenommen hat. Also im Jahr 2000 haben wir praktisch bis zum 1. Oktober eines Jahres noch nachhaltig gelebt und ab da über dem, was die Planet eigentlich vertragen kann. Und im Jahr 2016 war eben dieser Punkt schon am 8. August erreicht und ja, das hat also eben bisher in jedem Jahr noch ein Stück weit zugenommen.
Tja, das heißt, wir müssen schleunigst auf die Bremse treten, weil wir das Stoppschild irgendwie überfahren haben.
Das würde ich genauso sehen, ja, und ich hoffe, dass uns das sehr bald gelingt.
Das war Stefan Küper von German Watch zum Erdüberlastungstag am 24. April in diesem Jahr. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.